Herzlich willkommen zur 38. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich wünsche euch einen wundervollen und schönen Start ins Wochenende. Hoffentlich ist es nicht mehr ganz so unheimlich heiß, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es der heißeste Tag der Woche am 9.7.23. Ist auf jeden Fall schon fast unangenehm und so macht das Arbeiten und auch Hobbys ausführen nicht so viel Spaß, wenn es zu heiß ist. Aber dafür gibt es ja Ventilatoren und Klimaanlagen. Wir gehen gleich in die Startphase und gleich vorneweg. Im Vergleich zur letzten Folge wird es diesmal deutlich länger werden in der Start- und in der Endphase, denn im Vergleich zur letzten Woche gab es einen Haufen Kommentare, was ich echt super finde und an mancher Stelle werde ich nochmal erwähnen, was ich besonders toll fand. Und zwar habe ich letzte Woche wieder eine YouTube-Umfrage gestellt, in der ging es darum, wie oft spielt ihr euren Lieblingscommander oder euer Lieblingscommander-Deck bei Commander-Spielen ungefähr in Prozent. 84 Stimmen gab es zum Zeitpunkt, wo ich den Screenshot wieder genommen habe von der Umfrage und 100%, ich spiele nur meinen Lieblingscommander, sagen 4%, also sehr, sehr wenig. Dann 4 von 5 Spielen, also fast jedes Spiel. Schon sehr, sehr viel. Also 6% haben das nur gesagt, aber es ist trotzdem, wenn man davon ausgeht, dass man 4 von 5 Spielen sein eigenes Deck spielt, schon sehr häufig. 3 von 5 Spielen, sehr häufig, sagen 35%. Dann 1 bis 2 von 5 Spielen, also viel zu selten, sagen 45%, damit auch im Abstand die meisten. Und 11% sagen eigentlich fast nie. Grund in den Kommentaren. Und da gehen wir auch gleich mal rein. Als erstes hat Sebastian von Innistrad Inn geschrieben, ich spiele mein Prosper-Deck immer nur einmal am Abend. Das Deck hat unheimlich viele Trigger und die abzuarbeiten dauert immer etwas länger, sodass ich wesentlich mehr Spielzeit habe als die anderen am Tisch. Damit der Abend für die anderen nicht so eintönig wird, spiele ich das Deck dann nur einmal. Und das kann ich sehr gut verstehen. Übrigens, wenn euch die Karten interessieren, ich lese sie diesmal aufgrund der Anzahl der Kommentare nicht vor. Ich werde einen Link in der Videobeschreibung unten in den Shownotes reinpacken, wo ihr euch die Karten dann nochmal genauer anschauen könnt. Aber kann ich gut verstehen, Prosper ist ein sehr, sehr Trigger und intensives Deck, wo man viel darauf achten muss und ein bisschen stormy wirkt und so. Das kann ich gut verstehen, dass man das dann nicht öfter als einmal pro Abend spielen möchte. Dann schreibt Daniel G., ich habe gern mit dem ersten Ursa gespielt, meine Gegner eher weniger, sodass ich das Deck letztendlich aufgelöst habe. Und wenn du Ursa erster Fürst der Handwerker oder Ursa Lord High Artificer meinst, dann kann ich das vielleicht ganz gut verstehen, weil der Commander geht eher so Richtung Combo teilweise als monoblauer Commander. Dann schreibt The Morgomir, ab einer gewissen Anzahl von Decks sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, seine Lieblinge zu spielen. Ich wollte mal versuchen, vor einem Abend eine Vorauswahl zu treffen. So könnte die Häufigkeit steigen, mein Lieblingsdeck wieder zu spielen. Diese Vorauswahl könnte so aussehen. Einmal Monocolor, dann ein zweifarbiges und dreifarbiges Deck, zum Schluss mein fünffarbiges Deck. Dazu wohl ergänzend zwei Ausweichdecks. Halt, um die Vielfalt etwas einzugrenzen und den Rucksack leicht zu halten. Eigentlich finde ich die Idee sehr, sehr interessant, so dass man zumindest ein bisschen die Reichweite abgrenzt von den Farben und von der Richtung. Finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich mache es tatsächlich so, ich nehme die Decks drauf immer mit zu den Commander-Abenden, auf die ich am meisten Lust habe. Dann schreibt als nächstes Fabi, da mein Lieblingscommander, in dem Fall Prosper Tomebound, mein einziges ausgebautes Deck ist, spiele ich ihn häufiger. Und das macht absolut Sinn. Und das ist eben dieser Prosper, den eben auch Sebastian von Innistrad Inn angesprochen hat, der ist halt sehr, sehr stark. Dann schreibt noch Tobi Wahn, 1985, zu viele andere Decks. So kann ich mich nicht festlegen, wer mein Lieblingscommander ist. Und das kann ich ziemlich gut verstehen, denn wenn man viele Decks hat und in jeden irgendwie so ein bisschen Liebe und Herzblut reinsteckt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, was sein Lieblingscommander ist. Dann schreibt Neoblade, mein Yarok The Desecrated Deck ist einfach zu stark für meine aktuelle Playgroup. Und beim Spielen sollen ja alle irgendwo ihren Spaß haben. Darum spiele ich eher schwächere Decks. Und das ist extrem vorbildlich von dir, denn darauf einzugehen, was die Gruppe so spielt, weil nicht jeder kann irgendwie seine Commander-Decks aufpimpen mit den stärkeren Karten oder mit anderen Kombos oder so, dann ist es schon echt cool, wenn du da dein ja, dein Deck ein bisschen runtertunst an der Stelle. Und Yarok the Desecrated ist auch ein extrem krasses Deck. Also von daher, also Commander, der sehr stark eskalieren kann. Deswegen kann ich das schon gut verstehen. Dann schreibt Nidoe, mein Go-Shintai-Deck ist leider viel zu stark für meine momentane Playgroup. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass du es wahrscheinlich kaum spielst oder gar nicht spielst. Go-Shintai ist eben auch wieder so ein Commander, der ist extrem stark, der, selbst wenn man nur die richtigen Schreine mit reinnimmt, kann der schon extrem stark werden. Dann schreibt Felogas, fand ich irgendwie lustig vom Nickname her, hört sich irgendwie Legolas, habe das Deck dazu einfach noch nicht zusammen. Ja gut, dann kannst du es noch nicht spielen, aber gut zu wissen, dass es gleich schon dein Lieblingsdeck ist. Und dann als letztes schreibt noch Beremor 666, habe leider keinen Korvold, aber sonst würde ich ihn mindestens 3 von 5 spielen. Korvold habe ich selber auch schon gespielt und gebaut und der ist auch teilweise sehr, sehr intensiv. Was Trigger angeht, woran man denken muss, wenn man opfert, dann zieht man eine Karte und legt eine 1-1-Marke auf ihn. Also das kann auch hart eskalieren. Ich finde den Commander auch sehr cool. Ich habe mir damals das Brawl-Deck von ihm geholt, aber habe ihn in letzter Zeit, ich habe dann irgendwann auseinandergenommen, glaube ich, für ein Diener-Deck. Okay, das waren jetzt die Kommentare zu der YouTube-Umfrage. Ansonsten, ich habe natürlich auch ein Lieblings-Commander-Deck und das möchte ich heute mal vorstellen. Auch wenn ich es schon mal in einem Short ganz kurz vorgestellt habe, gehe ich diesmal ein bisschen detailreicher in die ganze Geschichte rein. Und zwar in der Hauptphase zeige ich euch heute meinen Lieblings-Commander Broodyclad Telcor Ingenieur oder Broodyclad Telcor Engineer. Und ja, wie gesagt, das ist mein Lieblings-Commander, der kostet nämlich 4 Blau und Rot. Ist eine legendäre Artefakt-Kreatur, Handwerker, hat 4/4 und sagt, Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, haben Eile. Und zu Beginn des Kampfes mit deinem Zug erzeugst du einen 2/1 blauen Myr-Artefakt-Kreaturenspielstein. Dann kannst du einen Spielstein bestimmen, den du kontrollierst. Falls du dies tust, wird jeder andere Spielstein, den du kontrollierst, zu einer Kopie des bestimmten Spielsteins. Und das war aus dem Commander-Deck, der 2018 herausgekommen ist. Ich glaube, es hieß Exquisite Invention, meine ich. War das Deck mit einer anderen Commanderin als Front, also die Face-Commanderin, wie man es auch sagen möchte. Und habe die ein paar Mal gespielt, fand die zwar ganz nett, aber irgendwie, als ich einmal diese Kreatur gespielt habe, hat es mich total geflasht. Ich fand die total cool, ist mega hart eskaliert und habe mir gedacht, ich will mein Deck jetzt darauf ausrichten. Und eigentlich ist es relativ einfach. Man will Spielsteine erzeugen und man will irgendwann etwas kopieren und dann alle die Spielsteine zu dieser Kopie machen. Aber wie macht man denn erstmal die Spielsteine? Also da habe ich generell Spielsteinerzeuger, die einfach nur Spielsteine erzeugen können, egal was es ist. Die sind am Ende des Tages für mich eigentlich alles Möglichkeiten, zu Kreaturen zu werden, die dann den Gegner überrennen. Beispielsweise eine relativ neue Errungenschaft in dem Deck, also ich es noch nicht so lange drin habe, ist Karn Ursas Spross oder Karn Scion of Urza. Kostet 4, ist ein legendärer Planeswalker. Karn hat 5 Loyalitätsmarken und die plus 1 Loyalitätsmarke sagt, decke die obersten 2 Karten deiner Bibliothek auf. Ein Gegner bestimmt eine davon. Nimm die bestimmte Karte auf deine Hand und schicke die andere mit einer Silbermarke auf ihr ins Exil. Minus eine Loyalitätsmarke sagt, nimm eine Karte, die du besitzt und auf der eine Silbermarke liegt, aus dem Exil auf deine Hand. Also quasi die Karte, die man sich vor ins Exil geschickt hat, könnte man dann später holen. Und für minus 2 Loyalitätsmarken sagt es, erzeuge einen 0-0 farblosen Konstrukt, Artefakt, Kreaturenspielstein mit. Diese Kreatur erhält +1/+1 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Ja, und die Karte ist perfekt für das Deck. Meistens wird es immer die minus 2 sein, denn dieser Artefakt-Kreaturenspielstein, der +1/+1 für jedes Artefakt bekommt, ist halt extrem gut in dem Deck. Wenn man den ein paar Mal kopiert, insgesamt 10 Artefakte draußen liegen hat, sind all diese Spielsteine eben 10-10er. Was extrem stark sein kann. Auch sehr gut ist der Face Commander von dem Deck, und zwar Saheli die Hochbegabte oder Saheli the Gifted. Kostet 2 Blau und Rot, ist ein legendärer Planeswalker, Saheli, kommt mit 4 Loyalitätsmarken ins Spielfeld und mit der +1 Loyalitätsmarke sagt das, erzeuge einen 1-1 farblosen Servo-Artefakt-Kreaturenspielstein, was schon mal sehr gut ist. Dann eine weitere +1 sagt dann der nächste Zauberspruch, den du in diesem Zauberzug wirkst, der nächste Zauberspruch, den du in diesem Zug wirkst, kostet beim Wirken für jedes Artefakt, das du kontrollierst, sowie du den Zauberspruch wirkst, 1 weniger. Also jedes Artefakt macht mir quasi den nächsten Zauberspruch um 1 billiger. Das kann natürlich auch ziemlich gut sein, wenn der Commander dann relativ teuer ist auf lange Sicht. Wenn er einmal weggenommen worden ist und ich habe noch viele Artefakte liegen, kann ich den vielleicht relativ günstig wieder ausspielen. Die minus 7 ist nicht so interessant, die habe ich fast noch nie resolved auf dem Commander, vielleicht ein- oder zweimal. Es erzeuge für jedes Artefakt, das du kontrollierst, einen Spielstein, der eine Kopie von ihm ist. Die Spielsteine erhalten Eile. Schicke die Spielsteine zu Beginn des nächsten Endsegments ins Exil. Also es ist eigentlich ein Finisher, aber ja, dahin zu kommen ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann weitere davon, die auch hart eskalieren können. Und ich weiß, das sind auch teure Karten dabei, aber das ist mein allererstes Commander-Deck, das habe ich über die Zeit immer weiter aufgepimpt. Zum Beispiel der Ancient Copper Dragon oder uralter Kupferdrache. Kostet 4 und 2 rot, hat 6,5, ist fliegend und immer wenn der uralte Kupferdrache einem Spieler Kampfschaden zufügt, würfle einen W20. Du erzeugst so viele Schatzspielsteine, wie dem Ergebnis entspricht. Macht extrem viele Spielsteine, wenn der überhaupt einen Zug lang liegen bleibt. Die Erfahrung zeigt, dass der meistens nicht so lange liegen bleibt, es sei denn, man kopiert ihn und hat Brodiglatt draußen und kann dann mit Eile angreifen. Dann ist es eine andere Geschichte. Auch sehr gut und ein Staple von dem Turnierformat, aber in dem Deck besonders gut, ist der Erpresser vom Hafen oder Dockside Extortionist. Kostet 1 und rot, ist eine Kreatur. Goblin Pirat hat 1, 2. Und wenn der Erpresser vom Hafen ins Spiel kommt, erzeuge X Schatzspielsteine, wobei X gleich der Anzahl an Artefakten und Verzauberungen ist, die deine Gegner kontrollieren. Kann im späteren Spielverlauf extrem absurd sein, vor allem wenn man dann noch danach noch eine Kreatur kopieren kann. Gibt ein bisschen Ramp, ist generell sehr gut, aber die Spielsteine macht das eben noch relevanter. Also ich abuse das in dem Deck nicht, also quasi mit Kombos oder so. Es macht halt einfach relativ viele Spielsteine, was halt einfach sehr gut für das Deck ist. Auch sehr gut ist und durch einen Reprint extrem günstig geworden ist Kapitänin Lannery Storm oder Captain Lannery Storm, kostet 2 und rot. Ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Pirat, hat 2-2 und sagt Eile. Und immer wenn Kapitänin Lannery Storm angreift, erzeuge einen farblosen Schatzartefakt-Spielstein. Kennen wir schon. Und immer wenn du einen Schatz opferst, erhält Kapitänin Lannery Storm plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Das heißt, in Zug 3, wenn man die auf Kurve spielt, kann man dann direkt noch einen Spielstein machen, den man gegebenenfalls zum Ausgeben kann, um eben Zauber zu wirken, wenn man es braucht, oder eben liegen lässt, um später daraus einen anderen Spielstein zu machen. Dann eine Karte, die ich noch wirklich nicht wirklich testen konnte, weil ich das Deck nicht so häufig spiele und die schon ein bisschen länger drin ist, ist Magnus der Rote oder Magnus the Red. Kostet 3 blau und rot. Ist eine legendäre Kreatur, Dämon Primarch. Hat 4,5 und sagt fliegend und hat auch noch übernatürliche Macht. Spontanzauber und Hexereien, die du wirkst, kosten beim Wirken für jeden Spielstein, den du kontrollierst, 1 weniger. Das ist schon mal extrem gute Synergie mit Bodyclad natürlich. Und Klinge des Magnus, immer wenn Magnus der Rote einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen 3-3 roten Ausgeburt Kreaturenspielstein. Das heißt, die ganzen Spielsteine helfen schon enorm, meine ganzen Zauber noch günstiger zu zaubern. Und viel wichtiger, er macht on Combat Damage eben auch noch einen Token, was auch noch sehr, sehr gut sein kann. Und der Token ist gar nicht mal so schwach. Also 3-3 ist schon mal ein ganz starker Token im Vergleich zu den 2-1 Mirrors, die der Commander selber macht. Dann auch eine sehr coole Karte, kann man eigentlich in fast jedem roten Deck spielen, ist die Profi-Gesichtsbrecherin oder Professional Facebreaker, kostet 2 und rot, ist eine Kreatur, Menschkrieger, hat 2-3 und ist bedrohlich. Und immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, erzeuge einen Schatzspielstein. Und opfere einen Schatz, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, du kannst sie in diesem Zug spielen. Extrem gut an sich schon, es gibt zur Not noch die Schätze gegen ja, Impulse Draw, also ich kann die obersten Karten exilieren und spielen. Und viel wichtiger, ich kann die Karte auch gut kopieren, es ist keine legendäre, das heißt, dann triggert das noch häufiger, was ziemlich cool ist. Dann eine Karte, die habe ich drin, wie gesagt, ich muss im Deck vielleicht mal was umbauen, es funktioniert aktuell nicht mehr ganz so gut, ist Raghavan Flinker Dieb oder Raghavan Limble Pilferer, kostet ein rotes, ist eine legendäre Kreatur, Affe Pirat, hat 2-1 und immer wenn Raghavan Flinker Dieb einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatzspielstein und schicke die oberste Karte der Bibliothek des Spielers ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du die Karte wirken und hat noch Sturmangriff für 1 und rot oder Dash. Das heißt, man kann sie aufs Spielfeld bringen und dann hat sie Eile und dann greift sie an und muss am Ende des Zuges wieder auf die Hand zurück. Eigentlich eine sehr gute Karte, aber ich habe gemerkt, dass man die eigentlich nur im Zug 1 wirklich gut nutzen kann. Später ist sie eher so meh, weil man kommt nicht wirklich durch und sie bringt aber auch keine Token dann mehr aufs Spielfeld, wenn der Bragavan keinen Schaden macht. Also schwierig, muss ich mal schauen. Dann eine andere Karte, die auch noch ganz okay ist, ist Top der Ingenieurin oder Top der Engineer. Kostet 2 und rot, ist eine Kreatur, Mensch, Handwerker, hat 1, 3 und wenn die Top der Ingenieurin ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 farblosen Top der Artefakt-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Artefakt-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Eile. Das würde jetzt quasi meinem Commander auch Eile geben, aber ja, meinem Commander greift man meistens nicht so häufig an, weil man will dann doch nicht den Commander gegen einen Block verlieren oder so. Dann eine Karte, die extrem gut in dem Deck drin ist und auch sehr absurd ist und wahrscheinlich auch generell einer der stärksten Deckkarten so ist, die man so spielen kann, ist Ursa, erster Fürst der Handwerker oder Ursa Lord High Artificer, genau den, der erwähnt worden ist in der Startphase. Kostet 2 und 2 blau, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, hat 1-4. Und liest sich fast wie ein Planeswalker. Also die erste Fähigkeit ist, wenn Ursa, erster Fürst der Handwerker, ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 farblosen Konstrukt, Artefakt, Kreaturenspielschwein mit diese Kreatur erhält +1/+1 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Hatten wir schon mal gehabt, so einen Spielstein, ist extrem gut in dem Deck. Dann tappe ein ungetapptes Artefakt, das du kontrollierst, erzeuge blau. Das Schöne dabei ist, das geht keine Restriktion mit Einsatzverzögerungen nach, weil man eben mit Ursa die Fähigkeit aktiviert und dann die einfach das Artefakt tappen kann, also auch eine Kreatur beispielsweise. Und für 5, und das habe ich ganz, ganz selten, wenn überhaupt gemacht im Deck ist, mische deine Bibliothek und schicke dann die oberste Karte ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du sie spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, ist eine nette Geschichte, aber in der Regel habe ich es ganz, ganz selten mal benutzt, weil eigentlich habe ich andere Sachen zu tun. Dann eine Karte, die ich wahrscheinlich mal wieder rausnehmen werde, weil sie nicht ganz so krass ist, wie ich es mir dachte, ist Expugnatorgarde-Suppressor. Schau, auf Deutsch hört sich das komisch an. Vanguard-Suppressor auf Englisch. Kostet 3 in blau. Ist Kreatur Astartes. Krieger hat 3-2. Ist aus dem Warhammer-Dex und hat Trupp 2. Also als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du beliebig oft 2 bezahlen. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, erzeuge entsprechend viele Spielsteine, die Kopien von ihr sind. Hat Fliegend und Unterdrückungsfeuer. Das heißt, immer wenn der Vanguard Suppressor, ist das auf Englisch, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. An sich eigentlich eine ganz coole Sache, aber wenn ich irgendwie Karten ziehen will über Kampfschaden oder Schaden, dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn das unabhängig von der Kreatur ist. Da gibt es ein paar Verzauberungen, die sagen, immer wenn eine Kreatur Kampfschaden zufügt, dann machst du eben, ziehst du eine Karte und das, oder, ja, das ist halt einfach viel besser, weil dann ist es egal, ob die Kreatur noch diese Fähigkeit hat oder ob, ja, oder eben nicht. Also bei der Karte bin ich mir nur so sicher, weil wenn ich sie selber quasi kopiere, kostet es 6 Mana, was schon echt teuer ist. Da will ich eigentlich meinen Commander spielen. Deswegen nicht so einfach. Dann eine sehr interessante Karte, die mir auch schon mal ein bisschen Arbeit machen konnte, ist Hilfe der Rauchgeister oder Smoke Spirits Aid. Kostet X und Rot. Ist eine Hexerei und sagt, erzeuge für jede von bis zu X Kreaturen deiner Wahl einen an jene Kreatur angelegten roten Aura-Verzauberungsspielstein namens Rauchsegen. Die Spielsteine haben verzaubert eine Kreatur und wenn die verzauberte Kreatur stirbt, fügt sie ihrem Beherrscher einen Schadenspunkt zu und du erzeugst einen Schatzspielstein. Ist extrem lustig deswegen auch, weil es manchmal vergessen wird, dass diese Spielsteine unter den Kreaturen liegen und irgendwann gibt es dann diesen bösen Erwachungsmoment, wenn ich meinen Commander spiele und dann all diese Verzauberungen zu irgendwelchen 6-6 Fliegern mache. Ist schon passiert, ist extrem lustig, die Karte ist bisher drin geblieben, weil selbst wenn dann die Kreatur stirbt, bekomme ich eben den Schatzspielstein, was eigentlich völlig in Ordnung ist. Wenn ich jetzt einfach nur Kreaturen haben möchte und das geht dann ähnlich Richtung, ist hier Verlockung der Rache oder Tempt with Vengeance, kostet auch X und Rot, ist eine Hexerei und hat verlockendes Angebot. Das heißt, bringe X11 rote Elementarwesen Kreaturenspielsteine mit Eile ins Spiel. Jeder Gegner kann X11 rote Elementarwesen Kreaturenspielsteine mit Eile ins Spiel bringen. Bringe für jeden Gegner, der dies tut, X11 rote Elementarwesen Kreaturenspielsteine mit Eile ins Spiel. Also ich mache 5 Spielsteine, der Nächste sagt, ich will auch 5 Spielsteine, dann mache ich nochmal 5 Spielsteine. Sagt der Nächste das auch, dann wird es immer mehr. In der Regel wird keiner dafür stimmen, dass man mir Spielsteine gibt, weil eigentlich ist das eine dumme Idee. Ich habe aber schon manchmal gesehen, dass andere Decks auch davon profitiert haben, Spielsteine zu spielen und dachten, sie könnten die Spielsteine mehr ausnutzen als ich. Und das Lustige dabei ist, wenn der zweite Spieler direkt sagt, er macht das auch, dann fühlen die anderen, also das habe ich schon bestimmt ja 5, 6 Mal erlebt, sagen dann so, ja, wenn du das machst, dann mache ich das auch. Und dann geht es reihum und ich denke mir so, Dankeschön, danke für die ganzen Spielsteine. Ich mache jetzt hier einen 6-6er draus und zack, überrenne euch alle mit 20 6-6ern oder so. Also ziemlich coole Karte. In der Regel wird es nicht angenommen, das Angebot, aber manchmal eben doch. Und wenn, dann eskaliert es völlig normalerweise. Dann eine andere coole Karte, und das ist auch so ein bisschen mit Removal drin, ist Stunde der Not oder Hour of Need. Hat kostet 2 und blau, ist ein Spontanzauber und sagt Streben. Stunde der Not kostet beim Wirken für jedes Ziel außer dem ersten 1 und blau mehr. Das heißt, man kann es jetzt auf eine weitere Kreatur machen, also auf nächstes Ziel, dann kostet 5. Und zwar schicke eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl ins Exil. Für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Kreatur bringt ihr Beherrscher einen 4-4 blauen Sphinx-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Sehr gute Karte. Erstens mal kriegt man eine Kreatur komplett weg. Und das ist so eine Karte, die spiele ich eigentlich meistens in so einem Zeitpunkt, bevor ich meinen Commander in Angriff gehen möchte oder im Endstep von einem vorigen Spieler oder so, dass ich am besten 2 Ziele ins Exil schicke, und zwar eine von einem Gegner zum Beispiel und eine Kreatur von mir selber, vielleicht zum Beispiel einen Spielstein. Weil dadurch kriege ich halt diesen 4-4 Flieger und kann dann eben alle anderen Spielsteine zu einem 4-4 Flieger kopieren, was ziemlich cool ist. Dann auch eine sehr gute Karte, und ich glaube, es ist eine der teureren Karten aus diesem Deck, wenn nicht die einzig teure aus diesem Precon, und zwar Umgießerei oder Retrofitter Foundry. Das ist ein, kostet 1, ist ein Artefakt, und für 3 enttappe die Umgießerei. Für 2 und tappen erzeuge einen 1-1 farblosen Servo-Artefakt-Kreaturenspielstein. Für 1 und tappen opfere einen Servo, erzeuge einen 1-1 farblosen Topter-Artefakt-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Und für Tappen, Opfer einen Topter, erzeuge einen 4-4 farblosen Konstrukt-Artefakt-Kreaturenspielstein. Extrem gute Karte, weil ich für 2 Mana einfach jede Runde einen 1-1 Spielstein rauspumpen kann. Und generell macht das Deck auch Servos, das heißt, oder Topter an sich auch. Das heißt, ich kann auch theoretisch dann einen Topter einfach mal opfern und einen 4-4 Spielstein machen, alles dazu zu kopieren. Extrem gut. Dann eine Karte, die ich extrem auch sehr, sehr schön finde, weil das generell so ein bisschen die Politik am Tisch voranbringt, ist eine Karte, die heißt Fluch des Reichtums oder Curse of Opulence. Kostet ein rotes, also relativ günstig, kann man am besten vorher gleich in Zug 1 spielen. Ist eine Verzauberung, Aura Fluch, und verzaubert einen Spieler. Und immer wenn der verzauberte Spieler angegriffen wird, erzeugt einen Goldspielstein. Jeder Gegner, der den Spieler angreift, tut dasselbe. Goldspielstein ist anders als Schatzspielstein. Goldspielstein macht auch beliebiges Mana für Opfern, aber man muss es nicht tappen. Das kann manchmal relevant sein, nicht immer, aber manchmal schon. Ja, und auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Leute greifen dann automatisch den Spieler lieber an, weil sie wollen den einen Schatz mitnehmen, geben mir einen Spielstein, ein Gold bekommen, so rum. Ich bekomme den Spielstein und freue mich dann dran. Dann auch sehr, sehr geil ist eine Karte aus letztem Jahr, Kamigawa Neon Dynasty, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, die Karte, aber ist auch in Turnierformaten sehr relevant, und zwar die Fabel vom Spiegelzerbrecher oder Fable of the Mirrorbreaker. Das ist eine Verzauberungssage und hat im ersten Kapitel erzeuge einen 2-2 roten Goblin-Schamane-Kreaturenspielstein mit immer, wenn diese Kreatur angreift, erzeuge einen Schatzspielstein. Das ist schon mal extrem gut für Brudiklat, weil es macht einen Spielstein, der wieder Spielsteine machen kann, wenn man dann beispielsweise den Goblin kopiert. Und man hat 10 von den Kreaturen, dann greifen wir 10 an, kriegt 10 Schätze, ihr versteht den Spaß. Dann zweites Kapitel sagt, du kannst bis zu 2 Karten abwerfen, falls du dies tust, ziehe entsprechend viele Karten. Das ist auch sehr gut, wenn man mal merkt, man hat ein paar Länder auf der Hand, die man gar nicht braucht, kann man ein bisschen nachziehen. Und dann eben schicke diese Sage ins Exil und bringe sie dann transformiert unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Und dann auf der Rückseite ist es eben Spiegelung von Kikijiki oder Reflection of Kikijiki. Ist eine Verzauberungskreatur, Goblin, Schamane, hat 2-2 und ein Mana und Tappen, sagt es, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer anderen nicht-legendären Kreatur deiner Wahl ist, die du kontrollierst, außer dass er Eile hat, und opfere ihn zu Beginn des nächsten Endsegments. Extrem coole Karte, macht mir Spielsteine, die mir Spielsteine machen kann, lässt mich ein bisschen Karten nachziehen und kopiert meine Kreaturen zu Spielsteinen, die ich dann wiederum mit dem Commander kopieren kann. Es macht eigentlich im Prinzip alles in einer Karte. Ist wahrscheinlich die beste Karte im Deck. Genau, dann auch extrem gut noch zum Erstellen von Spielsteinen ist hier Erstürmung der Schatzkammer oder Storm the Vault. Kostet 2 blau und rot, ist eine legendäre Verzauberung und sagt immer, wenn eine oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, erzeuge einen farblosen Schatzartefakt-Spielstein, kann man opfern und einen Marder machen. Dann zu Beginn deines Endsegments und falls du 5 oder mehr Artefakte kontrollierst, transformiere die Stürmung der Schatzkammer. Sollte eigentlich relativ einfach sein mit Brudiklad. Und auf der Rückseite ist es eben Schatzkammer von Katlakan oder Vault of Katlakan. Ist ein legendäres Land und man kann einfach tappen für eine beliebige Farbe oder tappen für Blau für jedes Artefakt, was man kontrolliert. Also so ein bisschen, weiß nicht, wie heißt nochmal die Tolarian Academy? Die Karte, ich glaube, sie heißt so, ne? Die eben für jedes Artefakt ein blaues Mana macht, die gebannt ist in Commander, weil sie zu stark ist. Ziemlich coole Karte, habe ich auch schon ein paar Mal spielen können. Noch nicht so oft, weil ich sie noch nicht so lange im Deck habe, aber sehr, sehr schöne Karte auf jeden Fall. Und dann als letztes in der Kategorie Spielstein erzeugen habe ich Ursas Sage. Das ist ein Land, also Verzauberung, Land Ursas Sage. Und hat eben im ersten Kapitel Ursas Sage erhält, tappen, erzeuge farblos. Dann das zweite Kapitel ist sehr relevant. Ursas Sage erhält für 2 Mana, kriegt man wieder so ein Konstrukt, was +1/+1 bekommt, so einen Spielstein für jedes Artefakt, was man kontrolliert. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Spielsteine überhaupt. Und durchsuche deine Bibliothek nach einer Artefaktkarte mit Mana-Kosten 0 oder 1, bringe sie ins Spiel und mische danach. Da kann ich mir alles rausholen, Mana-Ramp, oder eben halt zum Beispiel die Retrofitter Foundry, beziehungsweise Umgießerei von vorhin. Also damit kann man nicht einiges anstellen, das passt perfekt ins Deck rein. Dann habe ich auch natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten getriggert, also getriggerte Spielsteine erzeuge. Das heißt quasi irgendwas passiert und ich kann dann eben einen Spielstein erzeugen. Sehr, sehr gut ist Saheli, vollendete Handwerkerin oder Saheli Sublime Artificer. Kostet 1 und 2x Hybrid Ist es, also blau oder rot. Ist ein legendärer Planeswalker. Saheli kommt mit 5 Loyalitätsmarken ins Spielfeld und hat eben eine passive Fähigkeit. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 farblosen Servo-Artefakt-Kreaturenspielstein. Sehr, sehr gut. Die -2 ist noch ein Bonus. Ein Artefakt deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie eines anderen Artefakts oder einer anderen Kreatur deiner Wahl, das bzw. die du kontrollierst, außer dass die Kopie zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Artefakt ist. Also ich kann damit sogar noch kopieren. Ich mache Spielsteine und kopiere, extrem gut. Was auch sehr ähnlich ist, ist zum Beispiel eine relativ neue Karte aus der Krieg der Brüder und sehr, sehr gut auch. Ikonoklastin vom dritten Pfad oder Third Path Iconoclast. Kostet blau und rot. Er ist eine Kreatur, Mensch, Mönch, hat 2-1 und sagt immer, wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 farblosen Soldat-Artefakt-Kreaturenspielstein. Ja, sehr, sehr gute Karten. Es gibt noch einen, den ich spiele, der das auf Artefakte macht. Da gibt es Sai Master Thopterist oder Sai Master Thopterist. Kostet 2 und blau, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, 1-4 und sagt eben, immer wenn du einen Artefaktzauber wirkst, erzeuge einen 1-1 farblosen Topter-Artefakten-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Und für 1 und blau, opfere 2 Artefakte, ziehe eine Karte. Und eine Karte, die extrem hart eskaliert und die wirklich, sag ich mal, in 99% der Fälle MVP ist und die Gegner dazu anregt, nachzudenken, bevor sie irgendwas spielen, ist Feenhandwerker oder Fairy Artisans. Kostet 3 und blau, ist eine Kreatur, Feenwesen, Handwerker, hat 2-2 und eben fliegend und sagt immer, wenn ein Nicht-Spielstein-Kreatur unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist, außer dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen auch ein Artefakt ist. Schicke dann alle anderen mit den Feenhandwerkern erzeugten Spielstein ins Exil. Das heißt, wir bekommen jede Kreatur, die der Gegner spielt, extrem cool. Und vor allem, wenn muss der Gegner nochmal drüber nachdenken, wenn das nämlich Enter-Battlefield-Effekte sind, also wenn ein Spielfeld kommt, passiert irgendwas, kriege ich das halt eben auch. Das ist halt so ein bisschen ein Thema und man muss halt überlegen, wahrscheinlich spielt man die schwächste Kreatur zuletzt, weil man möchte ja nicht, dass man mir die starke Kreatur überlässt zum Kopieren für andere Spielsteine. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass bei der Kreatur, wenn die jetzt entfernt wird und sie hat einen Spielstein erzeugt, dann bleibt der Spielstein liegen, was extrem cool ist. Das heißt, der Spielstein ist dann nicht automatisch weg. Dann habe ich natürlich noch irgendwie die Möglichkeit, Kopier-Shenanigans durchzuführen. Da ist mir dann aufgefallen beim Durchsehen, dass ich davon ein bisschen zu wenig drin habe. Da muss man ein bisschen wieder anpassen. Und zwar eine ziemlich coole Karte aus Kaldheim, die auch generell als Removal gelten kann, ist die Mystische Spiegelung oder Mystic Reflection. Kostet 1 und blau, ist ein Spontanzauber und sagt, bestimme eine nicht-legendäre Kreatur deiner Wahl. Das nächste Mal, dass in diesem Zug eine oder mehrere Kreaturen oder ein oder mehrere Planeswalker ins Spiel kommen, kommen sie als Kopien der bestimmten Kreatur ins Spiel. Und er hat eben noch Vorherbestimmen für blau. Das heißt, während deines Zuges kannst du 2 bezahlen und diese Karte aus deiner Hand verdeckt ins Exil schicken. Wirke sie in einem späteren Zug für ihre Vorherbestimmungskosten. Sehr, sehr coole Karte, weil man kann im Prinzip so einen Mühe-Token anwählen. Wenn dann der Gegner seinen Commander spielt, dann ist es halt eben nur ein 2-1 Mühe, beispielsweise als Removal. Oder man kann eben wie war das nochmal? Ich vergesse es jedes Mal. Man bestimmt erst eine nicht-legendäre und die nächste Kreatur, die kommt. Das heißt, wenn jetzt mein Mühe erst kommt, kann ich dann beispielsweise eine Kreatur vom Gegner auswählen. Das ist nämlich das Gute daran, dass ich auch gegnerische Sachen kopieren kann. Und dann kommt der Mühe, das Mühe-Spielstein als Kopie von dieser Kreatur rein. Da muss man immer ein bisschen nachdenken. Den habe ich schon ein paar Mal falsch rumgespielt, weil ich es nicht richtig gelesen habe. Erstmal Kreatur auswählen, das nächste, was kommt, ist dann die Kopie. Dann eine weitere ziemlich coole Karte und die ist aus March of the Machine oder March der Maschine. Und zwar Doppelsehen, C-Double, das hatte ich auch in meiner Top 10 gehabt, 2 und 2 blau. Ist ein Spontanzauber und sagt, dieser Zauberspruch kann nicht kopiert werden. Und eben bestimme eines, falls der Friedhof eines Gegners 8 oder mehr Karten enthält, kannst du beides bestimmen, was in Commander relativ gut möglich ist. Und sagt eben, kopiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Eine Kopie einer bleibenden Karte Zauberspruch wird zu einem Spielstein und oder erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist. Also man kann dann irgendwas kopieren in Instant Speed für 4 Mana, super gut. Da gibt es ganz, ganz wenig, was das in Spontanzaubergeschwindigkeit machen kann. Nichts in 4 Mana. Sehr, sehr gut. Dann eine ziemlich coole Karte, die auch ein MVP ist und eine sehr coole Situation mal hervorgebracht hat, ist Hehre Offenbarung oder Sublime Epiphany. Kostet 4 und 2 blau, ist ein Spontanzauber und sagt, bestimme eines oder mehrere und hat dann ein paar Modi. Das erste ist, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Das zweite ist, neutralisiere eine Art aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl. Das dritte ist, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das nächste ist, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist, die du kontrollierst, ist. Was erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ist. Okay, und ein Spieler deiner Wahl zieht eine Karte. Und warum ich das so lustig finde, da hatte ich einmal eine Situation, da habe ich gegen Tobi gespielt und habe mit der Herren Offenbarung meinen Dockside Extortionist auf die Hand gegeben und eine Kopie vom Dockside Extortionist gemacht. Und ja, das geht. Also das haben wir noch mal extra recherchiert gehabt, denn die Karte wird abgearbeitet und zwar geht der Dockside Extortionist auf die Hand zurück, aber es wird halt darauf geschaut, was war, als diese Karte resolved ist. Also quasi, er kopiert den Dockside und ich kriege den auf die Hand zurück. Und da habe ich dann nochmal gespielt und konnte nochmal einen Haufen Spielsteine machen. Sehr, sehr coole Karte. Auch extrem gut ist noch Bottich, der Nachäffung oder Mimic-Wett. Kostet 3, ist ein Artefakt und hat ein Prägen oder ich glaube, Englisch Begriff fällt mir gar nicht ein. Nee, fällt mir nicht ein. Immer wenn ein Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, lege alle anderen Karten, die du mit dem Bottich der Nachäffung ins Exil geschickt hast, auf die Friedhöfe ihrer Besitzer zurück. Also das heißt quasi, eine aktuellste Kreatur kann man ins Exil schicken. Wenn es eine problematische ist, schickt man sie ins Exil. Wenn ich sie als Spielstein kopieren will, schicke ich sie auch ins Exil. Denn für 3 und Tappen erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer mit dem Bottich der Nachäffung ins Exil geschickten Karte ist. Sie erhält Eile, schicke ihn zu Beginn des nächsten Endsegments ins Exil. Das heißt, an der Stelle will ich einfach nur einen kopieren und mit Budeklatt alle meine Spielsteine Kopien dazu machen und dann ist der eine Spielstein eben wieder weg, was mir egal ist, weil ich habe gerade hart eskaliert. So, und eine der besten Kopierzauber überhaupt, vielleicht sogar der beste, um einen Spielstein zu erzeugen, und zwar von irgendeinem Spieler, ist die Karte Dance of Many oder der große Tanz. Ich blende jetzt im Video das Dance Battle ein, die gibt es nur auf Englisch. Das ist quasi so eine, ich glaube, von einem Computerspiel, wo ich gerade den Namen vergessen habe, Fortnite, glaube ich. Artwork, Die gibt es aber aktuell mit einem aktuellen Regeltext nur in dieser Version, deswegen zeige ich die jetzt mal an und habe es mal grob übersetzt. Der große Tanz heißt es eben, kostet 2 Blau, ist eine Verzauberung und sagt, wenn der große Tanz ins Spiel kommt, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer Nicht-Spielstein-Kreatur ist. Dann, wenn der große Tanz das Spielfeld verlässt, schicke den Spielstein ins Exil und wenn der Spielstein das Spielfeld verlässt, opfere der große Tanz. So, und dann noch, zahle zu Beginn deines Versorgungssegments 2 Blau. Wenn du dies nicht tust, opfere den großen Tanz. Also es macht quasi für 2 Blau Mana einfach eine Spielsteinkopie und diese im nächsten Zug will ich eigentlich gar nicht mehr die 2 Mana zahlen, weil ich habe dann alle meine Spielsteine schon kopiert. Dann zu allerletzt habe ich noch eine Karte, die, sag ich mal, extrem gut ist in dem Deck und durch eine Combo in Pionier aktuell teuer geworden, also relativ angezogen ist am Preis her. Eigentlich ist das eine total billige 5 Cent Bulk Rare gewesen, die letzten 5 Jahre eigentlich fast schon. Und zwar geht es um modifizierende Metamorphose, Metamorphic Alteration. Die Leute, die das Short mal gesehen haben, was ich mal gemacht habe über das Deck, werden sie kennen. Kostet 1 und Blau, ist eine Verzauberung Aura. Und sagt, verzaubert eine Kreatur. Und so wie die modifizierende Metamorphose ins Spiel kommt, bestimme eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur ist eine Kopie der bestimmten Kreatur. Also da hat man wieder theoretisch Removal für einen Commander oder so in Richtung. Aber viel wichtiger ist, ich kann damit auch einen Spielstein von mir auswählen und irgendeine Kreatur auf dem Spielfeld kopieren. Das heißt, es ist im Prinzip ein Spielstein-Kopierer für mich in dem Sinne. Und und war einfach extrem underrated aus meiner Sicht für dieses Deck. Also ich finde die extrem gut. Man kann einfach alles kopieren und wichtig ist, dass man bei Bruteklat viele Auswahlmöglichkeiten hat, was man kopieren kann. Im besten Fall die eigenen Sachen, aber manchmal hat ein Gegner auch eine coole Kreatur, die man selber auch kopieren möchte. So, und als letzten Punkt habe ich jetzt noch die Finisher, zumindest direkt zum Deck. Das sind einfach, habe jetzt nicht übersetzt, das sind einfach Karten, die ich gerne kopiere, um dann eben ein Spiel zu beenden. Ist zum Beispiel Fiendish Duo, ich weiß gar nicht, ob es den auf Deutsch gibt. Kostet 4 und 2 Rot, ist eine Kreatur, ein Teufel, hat 5/5 und hat eben Erstschlag und sagt, wenn eine Quelle einem Gegner Schaden zufügen würde, dann macht stattdessen doppelt so viel Schaden. Wenn ich den kopiere und zweimal draußen habe, dann würde theoretisch, ja, würde es eigentlich schon reichen, wenn die beiden durchkommen, also die Hauptkreatur und die Kopie, dann macht es nämlich schon 40 Schaden. Denn es wird doppelt verdoppelt und dann macht man nicht 5 Schaden, sondern 20 Schaden, also mal 2 sind 10 Schaden, mal 2 sind 20 Schaden, und mal 2 Kreaturen und macht 40 Schaden. Extrem cool. Auch sehr cool ist der Höllenreiter oder Hellrider, kostet 2 und 2 Rot, ist eine Kreatur Teufel, hat 3/3 und Eile. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreift, fügt der Höllenreiter dem verteidigenden Spieler einen Schadenspunkt zu. Wenn man davon mal 5, 6, 7 Stück hat, dann tut es enorm weh, weil jeder triggert extra. Da kann man schon mal ordentlich einen rausknallen aus dem Spiel. Auch ein Ziel, was man gerne kopieren möchte in dem Deck, ist Meister der Ethereums. Oder Master of Ethereum, kostet 2 und Blau, ist eine Artefaktkreatur, Vidalken, Zauberer, hat Stern und sagt, Stärke und Widerstandskraft des Meisters des Ethereums sind gleich der Anzahl an Artefakten, die du kontrollierst. Also ein bisschen ähnlich wie die Konstrukt-Token, die wir vorhin gesehen haben. Und sagt noch, andere Artefaktkreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Und wenn man den eben ein paar Mal kopiert, dann addiert sich das auf und wird extrem groß. Auch ziemlich cool, habe ich bisher schon ein paar Mal spielen können, aber noch nicht oft kopieren können und ich glaube, der wird wahrscheinlich rausfliegen, weil er einfach zu teuer ist mit 5 Mana, ist Rosa Horror oder Pink Horror, kommt aus den Warhammer Commander Decks, ist eine Kreatur, Dämon Schrecken, kostet 3 und Blau-Rot, habt ihr schon gesagt, ich glaube schon, hat 4/4 und eben flackernde Flammen, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt der Rosa Horror einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu, schon mal sehr gut. Und eben noch teilen, das heißt, wenn der Rosa Horror stirbt, erzeuge 2/2/2 blaue und rote Dämon-Schrecken, Kreaturenspielsteine namens Blauer Horror mit immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt diese Kreatur einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Also vermehrt sich einfach, macht mehr Token, eigentlich eine sehr coole Sache, hatte ich jetzt noch nicht wirklich zum großen Effekt testen können. Dann ein wirklicher Klassiker in dem Deck ist eben die Splitter Sphinx oder Sharding Sphinx, kostet 4 und 2 Blau, ist eine Artefaktkreatur. Sphinx hat 4/4 und eben fliegend und sagt immer, wenn eine Artefaktkreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du einen 1/1 blauen Top der Artefaktkreaturenspielstein mit Flugfähigkeit erzeugen. Vor allem in Anfangszeit, wie ich das Deck sehr viel gespielt habe, hatte ich das ein paar Mal geschafft, dass ich die kopieren konnte. Und wenn man eben 5 Splitter-Sphinxen hat, dann machen 5 Artefakt-Kreaturen Schaden und dann kriegt man 5x5 1-1 blaue Top-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine, was schon ziemlich cool ist. Und natürlich auch noch ein letzter Finisher, der auch ein bisschen Leben wieder zurückbekommen kann, ist eben die Wurm-Spiralmaschine oder Wurm-Coil-Engine. Hat eben, ist eine Artefakt-Kreatur, Wurm kostet 6, hat 6-6 und eben Todesberührung und Lebensverknüpfung. Und wenn die Wurm-Spiralmaschine stirbt, erzeuge einen 3-3 farblosen Wurm-Artefakt-Kreaturen-Spielstein mit Todesberührung und einen 3-3 farblosen Wurm-Artefakt-Kreaturen-Spielstein mit Lebensverknüpfung. Ja, das sind so jetzt die Hauptkarten, die ich jetzt mal erwähnen wollte. Mein Fazit zu dem Ganzen ist, also ich spiele das Deck jetzt eigentlich schon seit 5 Jahren relativ genau, also ziemlich genau 5 Jahre, habe nämlich das Deck 2018 mir geholt, als es rausgekommen ist und habe relativ schnell gemerkt, dass Brudiclad mir am meisten Spaß macht und ich habe auch schon enorm viel daran geändert über die Zeit hinweg. Also ich stelle mal in die Videobeschreibung und in die Shownotes einen Link zu Tapped Out rein, wo ich das früher meine Decks getrackt habe. Und ich habe angefangen, so eine Historie zu machen. Die Karte habe ich rausgenommen für die, weil die funktioniert nicht gut. Und die habe ich, also ich habe quasi so ein Changelog geschrieben für das Deck, um immer so ein bisschen meinen Progress dran zu sehen. Bin irgendwann auf Moxfield gewechselt und seitdem, ja, kommt immer mal eine Karte rein oder raus. Ich habe jetzt die Woche tatsächlich, also wenn ihr das hört, letzte Woche Dienstag, das Deck mal wieder gespielt, um so ein bisschen mal wieder reinzukommen. Ich habe das echt schon länger nicht mehr gespielt, einfach weil das spielt halt sehr, sehr, sehr starke Karten. Also die restlichen Karten, die noch drin sind, sind wirkliche Staples oder extrem gute Karten. Ich kann mal kurz ein bisschen erwähnen, aber es fängt halt schon damit an, dass ich halt sehr, sehr effektive Counterspells drin habe. Also das geht von Fierce Guardianship, Fierce of Negation, Force of Will, Mana Drain. Also es sind halt wirklich so die besten Counterspells, die ich überhaupt habe drin, weil ich einfach die weil ich mich der Meta anpassen wollte und halt die Möglichkeit haben wollte, Sachen zu stoppen, die mich betreffen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen vergessen, wie ich das Deck eigentlich zu spielen habe, weil ich muss wahrscheinlich gar nicht so viel unterbinden, außer mein eigenes Spielfeld quasi zu schützen. Habe auch extrem starke Mana-Rocks oder Mana-Steine in dem Deck drin, von Mana Crypt, Sol Ring natürlich, Mox Opal. Also da sind halt auch wirklich so die besten Mana-Steine drin, damit ich auch meinen Commander auch schnell spielen kann. Auch ein Jeweled Lotus ist drin. Allerdings bringt mir das Jeweled Lotus nur bedingt was, weil das ist eigentlich quasi nur der Boost, den Commander rauszubringen. Und wenn ich den Commander rausbringe, jetzt kommt eigentlich die Quintessenz von dem Deck, sollte das Spiel danach vorbei sein. Weil das Ding ist, mein Finisher liegt in der Command Zone. Ich will eigentlich vorher irgendwie anfangen, so 5 bis 10 Spielsteine aufzubauen und will eigentlich dann meinen Commander spielen und was kopieren. Das sind so die Hauptpunkte, wie das Deck funktioniert. Also es ist eigentlich relativ einfach. Und entweder muss ich dafür aufbauen, dass ich eine kopierenswerte Kreatur auf dem Spielfeld liegen habe. Oder ich will irgendwie sehen, dass ein Gegner eine krasse Kreatur spielt, die ich gerne kopieren möchte. Und daraufhin kann ich dann meinen Commander spielen, eine kopieren und dann das Spiel beenden. Das Problem ist nur, irgendwann verstehen die Gegner so ein bisschen das Spielmuster von diesem Deck, sag ich mal. Das heißt, irgendwann wissen sie natürlich, wenn ich meinen Commander spiele, dann ist wahrscheinlich schon die Möglichkeit dabei, dass jemand rausfliegen könnte aus dem Spiel. Und es hat halt sehr, sehr viele starke Karten drin. Deswegen habe ich es in letzter Zeit nicht mehr wirklich viel gespielt. Vor allem, weil ich immer neue Commander baue. Und die will ich natürlich auch testen, wenn ich sie gebaut habe. Aber ich will auf jeden Fall das Deck mal ein bisschen überarbeiten, mal ein bisschen schauen, ob ich was ändern kann. Ich hatte früher relativ viel Artefakte drin, also es war sehr artefaktlastig gewesen, was ich dann irgendwann rausgenommen habe, weil es relativ viele Artefakt-Board-Vibes gespielt worden sind und das mich immer total genervt hatte, dass alle meine Karten quasi zerstört werden, und inklusive Länder. Es gibt ja auch die Länder, die Artefakte sind. Wie gesagt, ich werde da wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anpassen wollen und das noch mal ein paar Mal spielen. Vielleicht ein bisschen runtertunen oder anpassen. Ich merke auch, ich habe nicht genug Länder drin, eigentlich sind es 34. Durch die letzte Folge habe ich selber auch gelernt, wenn man nicht genug Länder hat, dann soll man sich nicht wundern, wenn man halt nicht alles spielen kann, obwohl es natürlich sehr, sehr günstige Mana-Rocks hat und so, wäre es vielleicht trotzdem besser, so auf 37 hochzugehen, da muss ich mal schauen. Und vielleicht muss ich noch mal ein bisschen mehr anpassen, weniger legendäre Kreaturen reinpacken, mehr nicht-legendäre, die kopierenswert sind und mehr Möglichkeiten, Kreaturen oder so zu kopieren. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Hausaufgaben zu tun, aber es ist immer noch mein Lieblingsdeck und ich spiele es am liebsten. Und deswegen musste ich es auch mal vorstellen, auch wenn es jetzt schon die 38. Folge ist. So, und wer immer noch dran ist, jetzt kommen wir zur Endphase. Und zwar zur 36. Mana-Einzugsfolge. Wie funktioniert Commander? Schreibt Todi über YouTube. Super Erklärung zu Commander. Hat mir sehr geholfen. Jetzt fühle ich mich bereit für mein erstes Spiel. Und darüber habe ich mich ziemlich gefreut, denn dafür war die Folge auch da. Also es war eher an Anfänger gerichtet, natürlich auch eben mit ein paar, ja, sag ich mal, spezielleren Regel-Cases, Fällen, die halt ein bisschen am Rand sind. Aber trotzdem freut mich extrem. Dann schreibt noch Amazing Chest Ahead, ein Video, was man neuen Spielern im Freundeskreis empfehlen kann. Gibt's ein Video, was das Format so toll macht? Könnte für Neugierige auch interessant sein. Erstmal wieder extrem vielen, vielen Dank. Freut mich total, dass das auch dann empfohlen werden kann mit dem Video. Und eine sehr gute Idee, mal eine Podcast-Folge darüber zu machen, warum das Format so toll ist. Da muss ich mir mal überlegen, vielleicht hole ich mir da auch mal einen Gast dazu. Das wäre bestimmt mal schön, darüber zu quatschen. Und dann schreibt noch über Instagram Herbert van Wendel zur 36. Folge. Coole Folge. Hab nichts gelernt und wenn ich mal jemanden zum Magic-Spielen bringe, werde ich ihm diese Folge empfehlen. Schade, dass du nichts mehr lernen konntest, aber danke, dass du sie weiterempfehlen würdest. Und dann zur 37. Folge. Kein Land in Sicht, Länderanleitung für Commander. Schreibt über Spotify. Da habe ich mich extrem drüber gefreut, denn das ist der erste Kommentar seit, weiß nicht, 10 Folgen oder noch mehr, dass es einen Kommentar auf Spotify gibt. Habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut, muss ich wirklich sagen. Schreibt Overboyer. Ich glaube, das ist EDH Love. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich starte jedes Deck mit 40 plus Ländern und meist bleibt es auch dabei. Mehr Länder bedeutet mehr Möglichkeiten im Late Game und da wird es meistens erst so richtig interessant. Jo, das stimmt auf jeden Fall. 40 plus Länder hört sich sehr, sehr vernünftig an, würde ich zumindest sagen. Und dann schreibt noch Daniel Decker über Spotify. Hey Jakob, vielen Dank für deinen prima Podcast. Du bereicherst die ohnehin schon gute deutschsprachige MTG Commander Bubble nochmals erheblich. Weiter so. Und da will ich sagen, vielen, vielen lieben Dank. Das hat mir den Tag gemacht. Freut mich, so ein Lob zu hören. Dann über Instagram schreibt Silvan Doral, immer ein Problem. Besser, seitdem ich 38 Länder als Richtwert nehme. Ja, 38 Länder ist auf jeden Fall eine Zahl, die man gut nehmen kann. Dann über YouTube schreibt Blood Angel 85, sehr schöne Folge. Schon das Thema Länder und wo du mit Statistik angefangen hast. Da hast du mich gehabt. Mega. Freue mich schon auf die nächste Folge. Mach weiter so. Vielen Dank und es freut mich noch mehr, dass du nicht bei der Statistikgeschichte ausgestiegen bist, weil das war nämlich meine Befürchtung anfangs, dass wenn ich anfange, Leuten Binomialkoeffizienten vorzurechnen, dass sie dann lieber ausschalten. Finde ich schon echt cool. Dann schreibt noch Sensei, wie immer super Arbeit. Ich habe mit 12 Jahren 1994 mit Magic angefangen, bin also seit Anfang an dabei und kann sagen, dass Länder einer meiner Lieblingskartentypen sind. Ich habe ein Lord Windgrace Deck, das 45 Länder spielt und komplett auf verrückte Fähigkeiten Länder ausgelegt ist. Dieses Deck ist auch gleichzeitig einer meiner stärksten Decks. Was ich als Tipp mitgeben kann, spielt 2 bis 3 Karten im Deck, die nicht Standardländer zerstören können. Wasteland und Stripmine sind die monetär teuersten, aber es gibt gute Alternativen und auch Zaubersprüche, die das können, wie zum Beispiel Vindicate, Generous Gift und Beast Within. Sorry, ich spiele auf Englisch. Ich habe die Karten, wie gesagt, in der Moxfield-Beschreibung drin, das heißt, schaut euch die Karten da genauer an, wenn sie euch interessieren. Und dann schreibt weiterhin Sensei, es gibt Länder, die können das Spiel gewinnen, wie zum Beispiel Kabel Coffers und Gaia's Cradle. Aber es gibt kaum Effekte, die sie zerstören können, wenn man sich nicht darum bemüht, diese extra ins Deck zu packen. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, man sollte immer irgendwie ein bisschen Land Destruction im Deck haben. Am besten, am einfachsten würde ich sagen, ist es immer, wenn man Länder nimmt, die das können. Da gibt es auch relativ neue, zum Beispiel die Abrisszone, die habe ich letztens mal erwähnt. Demolition Field ist aus Krieg der Brüder, glaube ich, und auch eine sehr, sehr schöne Karte. Da gibt es ein paar Budget-Alternativen zu diesen Wasteland und Stripmine. Auf jeden Fall ein paar davon im Deck haben, 2 bis 3 ist eine gute Zahl. Dann schreibt Frau Hase, die Mine von Moria hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen. Und ja, die Mine von Moria muss ich auch nochmal testen. Das ist das rote Land von der Herr der Ringe. Dieses legendäre, was, glaube ich, getappt kommt, wenn man keine legendäre Kreatur hat. Tappt für rot und für drei und rot kann man, glaube ich, ein paar Karten aus dem Friedhof exilen und kriegt einen Schatz oder so. Dann schreibt Marco Velkovic, also ich spiele 34 Länder in den meisten Decks, unabhängig vom Power Level. Ja. Also 34 Länder ist relativ wenig, aber man kann es auf jeden Fall spielen, vor allem wenn die Kurve generell auch niedriger bleibt. So, und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Was ist euer absoluter All-Time-Favorite-Commander? Es muss gar nicht der aktuellste sein, sondern einen, den ihr bisher am besten fandet. Vielleicht habt ihr eine bestimmte Erinnerung dran, die euch super gefallen hat. Würde mich brennend interessieren. Außerdem noch kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe am Dienstag ein Gift-Bundle-Opening auf YouTube hochgeladen und habe ein mini-kleines Giveaway. Ich verlose einen Draft-Booster, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Ich verlinke auch noch in den Shownotes und in der Videobeschreibung das Video. Und dann könnt ihr gerne daran teilnehmen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann bleibt auch nichts mehr zu sagen, außer viel Spaß beim Commander-Spielen. We'll be right back.